Fast alle von euch haben eine Sache gemeinsam, außer vielleicht Adriana und Barbara, als ihr euch heute auf dem Weg in die Gemeinde gemacht habt. Egal ob Bus, U-Bahn, S-Bahn, wahrscheinlich werdet ihr an irgendwelche Werbeplakate vorbeigekommen sein. Zumindest wenn ich von hier nach Hause fahre, da gibt es immer irgendein Werbeplakat, was meine Aufmerksamkeit möchte. Stellt euch vor, da ist ein Plakat, wo Folgendes draufsteht. Tausche Stress, abgespannt sein und Sorgen gegen Ruhe für deine Seele. Komm einfach vorbei. Ich zeige dir einen neuen Weg, mit deinem Stress im Alltag umzugehen. Die Kosten übernehme ich gerne. Also wenn ich so ein Schild sehen würde, dann wäre ich erstmal skeptisch. Man denkt, musste mal genauer hinschauen, ne? Ist das New Age, Meditation oder irgendwie sowas, ne? Andererseits, also wenn es ein seriöses Schild wäre, und ich habe neulich eins gesehen, wäre ich tatsächlich ein bisschen getriggert, würde ich sagen. Und sage, das hört sich ja interessant an, ne? Also das Angebot ist eigentlich, also es wäre schön, es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Also Stress und abgespannt sein, Sorgen gegen Ruhe für deine Seele. Also nicht nur so oberflächlich hier ein bisschen Frieden, sondern eine Etage tiefer, ganz tiefer Friede. Und wenn es wahr ist, ey, das wäre ein Millionengeschäft. Also wenn du endlich in eine Buchhandlung gehst und das Thema anguckst, Stress abbauen, Work-Life-Balance, da findest du viele, viele Bücher und im Internet findest du noch viel mehr Bücher darüber. Und Jesus macht uns tatsächlich dieses Angebot in Matthäus 11, 28 bis 30. Und ich lese nach der NGÜ-Übersetzung. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich kann auch übersetzen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen habe, gebe, ist leicht. Und ich habe wie eine Kuh diese Woche den Text, der ist ja nicht so lang, hoch und runter gekaut und gemerkt, boah, der hat mich bewegt, der hat mich getriggert, der hat mich herausgefordert. Und ich würde sagen, der ist typisch Jesus, einfach, tiefgängig und herausfordernd. Und ich möchte drei Punkte mit euch anschauen. Das erste ist die Ausgangssituation, in die Jesus hineinspricht. Wir lesen den Text ja, oh ja, ich habe Sorgen und Probleme, das ist es. Leider warst du nicht die Person, die angesprochen wurde. Vielleicht wirst du nachher angesprochen, aber das ist eigentlich eine Gruppe gemeint, nicht eine Person. Und dann hat mich schon gestört, das Ding da mit dem Joch, ne? Gehe ich später näher drauf ein. Was ist denn eigentlich mit diesem Joch gemeint? Und drittens, was macht dieses Joch denn so einzigartig? Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abplagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das Erste, was mir auffällt, ist, Jesus ruft, kommt zu mir. Es geht hier nicht um eine Religion, es geht nicht um eine Konfession, es geht nicht mal um den Mühlheimer Verband und auch nicht um die Lukasgemeinde. Jesus sagt, kommt zu mir. Und das ist eine gute Nachricht für mich als Pastor, weil wenn ich euch irgendwie so einen innerlichen Frieden transferieren müsste, hätte ich viele Sorgen und ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ganz simpel gesagt, heute geht es um Jesus. Spurgeon schreibt, Jesus vertreibt keinen, er ruft zu sich. Sein Lieblingswort ist, komm, komm. Nicht geh zu Mose oder irgendeinem Leiter, sondern komm zu mir. Zu Jesus selbst müssen wir kommen, in einer ganz persönlichen, vertrauensvollen Beziehung, nicht zur Lehrmeinung, zur Verordnung, zu einem Amt, sondern zum persönlichen Heiland. Wir werden heute das Abendmahl feiern und haben dafür gebetet, dass das passiert, dass du Jesus ganz persönlich begegnest. Und die gute Nachricht, er weiß genau, wo du stehst. Von daher ist er die richtige Person, das richtige Wort, die richtige Ermutigung oder auch Korrektur weiterzugeben. Wenn ich sage, dass du jetzt nicht individuell angesprochen ist, für wen war der Text denn jetzt eigentlich? In Matthäus 23,4 finden wir so einen Hinweis, weil Jesus eine ganz ähnliche Formulierung benutzt. Und da spricht er über die Gesetzeslehrer und Pharisäer, so die geistlichen Leiter der damaligen Zeit. Und er sagt Folgendes. Also diese geistlichen Leiter bürden den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf, denken aber nicht daran, diese auch mit einem Finger anzurühren. Also Jesus redet von fast unerträglichen schweren Lasten und eigentlich beschreibt er die geistliche Situation in Israel. Es gab zur Zeit Jesu ganz viele Gebote, Gesetze, aber auch Vorschriften. Die meisten von euch kennen die 5 Bücher Mose, die Tora. Und das allein sind schon so 613 Gebote und Verbote, die als verbindlich gelten. Aber natürlich entwickelt sich das Leben und nicht immer waren diese 613 Gebote und Verbote anwendbar auf eine Situation. Dementsprechend haben sich Menschen Gedanken gemacht, die geistlichen Leiter. Okay, jetzt haben wir diese Gesetze. Was bedeuten die denn für diese besondere Situation? Und so ist ein mündliches Gesetz entstanden und zur Zeit Jesu hat das sich so ein bisschen, würde ich salopp sagen, verselbstständigt. Also es gab massenhaft Auslegungen und Konkretisierungen, wie das Gesetz in der jeweiligen Situation angewandt werden sollte. Und das Dramatische dabei war, die Motivation war total gut. Das Volk Israel hat mit den Gesetzen nämlich Erfahrungen gemacht und immer wenn das Volk Israel die Gesetze nicht befolgt hat, ist irgendwas schiefgegangen. So ganz einfach gesagt. Und dann hatten die geistlichen Leiter eine Idee, na, wenn die Gesetze so zentral sind, hier sind die Gesetze, wo ich stehe, dann müssen wir sicher gehen, dass diese Gesetze nicht übertreten werden. Wie mache ich das? Indem ich einen Zaun um die Gesetze rum mache. Ganz einfach, ganz logisch, dann muss ich über den Zaun klettern, um die Gesetze zu übertreten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich anfangen würde, für euer Leben, für jede Situation irgendwelche Regeln festzulegen, das wäre höchst kompliziert und die Gemeinde wäre innerhalb von kürzester Zeit leer, weil das total anstrengend ist. Und genauso war das damals. Es gab massenhaft Einzelvorschriften, die das Leben regelten. Und wenn ihr das Evangelium lest, die 4 Bücher, die über Jesus geschrieben wurden, dann merkt ihr das auch immer. Zum Beispiel, als Jesus am Sabbat heilen möchte. Ist das nicht skurril, dass die Pharisäer Handmeldungen, hey Jesus, du kannst das nicht am Sabbat heilen, weil das ist Arbeit. Das liest du doch und denkst, einen Blick, was ist das? Und ein Kapitel später sind die Jünger mit Jesus unterwegs und die haben Hunger auf einen Snack. Gab bloß keinen Kiosk und haben gesehen, ah, es ist ein Feld, da sind ein paar Ähren übrig geblieben, das ist mein Snack. Statt Snickers eine Runde Ähren. Das haben die Pharisäer auch mitbekommen, gesagt, ey, du kannst doch nicht am Sabbat arbeiten, also die Ehren mitnehmen. Und die Pharisäer gaben sogar den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Also ihr merkt, das hat sich total verselbstständigt. Und das Resultat war eine Müdigkeit. Eine Müdigkeit im Volk Israel, denn das Gesetz war anstrengend. Ich glaube, dass die frommen Juden merken, dass das Eigentliche verloren gegangen ist. Und das kennen wir doch in Deutschland auch, oder? Es gibt viele Gesetze, ne? Da sind die Deutschen ja sehr gut drin. Ne? Und dann hast du so viele Gesetze, dass das Eigentliche nicht erreicht wird. Ich habe in den Nachrichten gestern gehört, wurde ein kleines Hochhaus vorgestellt. Seit 8 Jahren haben die vor ihrem Balkon so Gerüst, weil das der Notausgang ist. Und nach 8 Jahren haben die sich sozusagen angefangen zu wehren. Was das Problem ist, es gibt eine angefangene Straße, die sozusagen dann weiterführen soll zu einer Treppe. Und da ist die Kanalisation und die können sich seit 8 Jahren nicht einigen, wie das irgendwie gemacht werden soll. Also wozu sind Gesetze da? Das Leben zu erleichtern, das Leben gerecht zu machen. Und schwupps, voll am Ziel vorbei. Und das ist die Herausforderung. Was wissen wir aus dem Alten Testament? Das höchste Gebot. Den Herrn, der Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und das Eigentliche ging verloren. Und da war diese Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen. Was fragte der reiche Jüngling, als er zu Jesus kam? Wie kann ich ins Himmelreich kommen? Wir lesen von Johannes und der war in der Wüste und dann strömten da irgendwie die Massen zu einem Mann, der in der Wüste irgendwie Glaubensunterricht gibt. Also richtig ein Einsatz, erstmal zu dem hinzukommen, nicht wie ihr U-Bahn, S-Bahn, ne? Sondern die mussten zu Fuß erstmal irgendwie in die Wüste. Warum? Weil die einen Hunger hatten. Warum kamen Tausende zu Jesus? Weil dann Hunger war. Und worüber spricht Jesus? Lebendiges Wasser, Brot des Lebens, neuer Wein, neue Schläuche. Und ich habe so zusammengefasst, eher so sachlich, es gab ein großes Vakuum in der religiösen Szene. Und da spricht Jesus hinein. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. All die Gesetze, die ihr probiert zu halten. Ich werde sie euch abnehmen, ich werde euch Ruhe geben. Und dann stelle ich fest, das war ja eine ganz andere Situation damals, aber ich frage mich, ist die heutige nicht ganz ähnlich wiederum? Auch wenn die Umstände anders aussehen. Wir leben ja mitten in einer digitalen Welt, wir werden mit Nachrichten bombardiert, wir haben eine sich ständig verändernde Gesellschaft, politische Umstände, die nicht mehr vorhersehbar sind. Könnte auch sagen, es scheint, als ob die Welt außer Kontrolle geraten ist. Und ich merke, auch mit Menschen, die in die Lukas-Gemeinde kommen, da ist eine Sehnsucht nach einem inneren Frieden. Da ist eine Sehnsucht, es muss doch mehr geben als das, was wir gerade irgendwie erleben. Und wenn ich ehrlich bin, ich spreche auch mit Christen und das sehe ich in meinem Herzen auch, dass da auch eine Sehnsucht ist nach einer tiefen Ruhe, nach einem Frieden. Viele von euch würden das einfach anders ausdrücken. Die würden sagen, ja, ich muss in meiner Work-Life-Balance arbeiten. Ich bin nicht sicher, ob das immer die Antwort ist. Also manchmal schon, aber ich glaube nicht immer. Eine Sehnsucht nach echtem Frieden, nach bedingungsloser Liebe, Annahme und Geborgenheit. The Message, eine moderne Übersetzung, hat den ersten Vers hier so formuliert. Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von der Religion? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeig dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Okay, natürlich ist die logische Schlussfolgerung die Frage, ja, wie kriege ich denn jetzt diese tolle Ruhe? Und ich habe ja, wie gesagt, den kurzen Text hoch und runter gelesen. Und wenn du dann die Antwort liest, denkst du erstmal so, hä? Jesus, was ist das? Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Also hey, da ist jetzt so ein seelsorgerlich toller Ansatz. Ne? Hey, wenn du müde bist, wenn du beladen bist, komm zu mir, ich werde dir Ruhe geben. Und dann kommt ein Joch. Was soll das? Jesus. Wo ist da der zweite Schritt in der Seelsorge? Und ich glaube, um die Antwort zu verstehen, müssen wir schon wieder eintauchen in die damalige Geschichte. Ich komme zwar aus Schleswig-Holstein. Ich kenne auch noch Kühe, so echte, ne? Und wir haben Milch vom Bauernhof geholt, selbst abgefüllt. Ein Joch habe ich aber auch nur in den seltensten Momenten gesehen. Die siehst du irgendwie im Restaurant, was in ländlichen Gegenden ist, so als Deko an der Wand. Oder wenn du in Drittweltländern bist, wo sie tatsächlich noch mit dem Joch unterwegs sind. Und was Jesus macht, ich bin total begeistert von Jesus nach der Predigtvorbereitung, er macht was Geniales. Weil das Joch hat zwei verschiedene Bedeutungen und die bringt er zu einem wunderschönen Bild zusammen. Und das können wir als moderne Menschen auch gar nicht verstehen. Und es gibt das Joch im religiösen Kontext und dann im klassisch landwirtschaftlichen Bereich. Und ich möchte schon Mark Comer zitieren, kennen einige von euch. Und wir haben ja bald Urlaub, von daher meine Urlaubsempfehlung neben dem Buch, was ich per Instagram empfohlen habe, das Ende der Rastlosigkeit, sehr empfehlenswert, John Mark Comer. Und er sagt in dem Buch Folgendes. Ein Joch war im ersten Jahrhundert ein gängiger Begriff für die Art und Weise, wie ein Rabbiner die Tora las. Aber es war noch mehr. Es war seine Lehre, wie man Mensch sein sollte. Seine Weise, die manchmal erdrückende Last des Lebens zu schultern. Ehe, Scheidung, Gebet, Geld, Sex, Konfliktlösung, Regierung, das ganze Paket. Also wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, war das erstmal gar nicht so ungewöhnlich. Es gab ja noch andere, sage ich mal, Wanderprediger zu der Zeit. Und jeder hatte sein eigenes Joch. Und das Joch war das, was er weitergegeben hat. Also in dem Sinne bedeutet das Joch die Lehre von Jesus, wie Jesus das Leben sah, wie er sich das Leben vorstellt und vorlebt. Oder seine Perspektive vom Reich Gottes. Und was Jesus sagen möchte, ich habe einen anderen und ich habe einen neuen Weg. Ich habe einen neuen Weg. Und die Juden wussten damals, die religiösen Juden, das funktioniert nicht, was sie da probieren, weil die haben die Lasten selbst gespürt. Okay, jetzt weiß ich, viele von euch sind Christen, aber ein guter Gradmesser ist immer deine eigene Seele. Und meine Frage an dich ist, wie sieht es denn mit deiner Seele aus? Weil was Jesus hier zusagt ist, dass er einen tiefen Frieden in eurer Seele deponieren möchte. Und das ist mir egal, ob du noch nicht Christ bist oder schon Christ, wenn du diesen tiefen Frieden deiner Seele nicht hast, dann möchte Jesus genau hier reinsprechen und sagen, hey, es gibt einen neuen Weg für dich. Und vielleicht müssen wir diesen Weg immer wieder neu entdecken. Schauen wir den landwirtschaftlichen Kontext an, und da bin ich wirklich kein Profi. Von der lese ich einfach mal so vor, was ich denn ergoogelt habe. Das Joch ist die älteste Weise, große Zugtiere anzuspannen. Es erscheint um 3500 vor Christus im Nahen Osten und in Teilen Europas in Abbildungen Bodenfunden, also früh gefunden. Ein Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Tiere vor den Wagen oder Flug gespannt wurden und im Wesentlichen aus einem Holzbalken bestand. Das Joch dient dazu, schwere Lasten zu tragen. Total interessant, wenn damals ein junges Tier zum Pflügen ausgebildet werden sollte, spannten die Bauern es oft an ein älteres, stärkeres, erfahreneres Tier, das die Last trug und das junge Tier durch den Lernprozess hindurchführte. Das Joch erleichterte die Arbeit um ein Vielfaches. Es half, schwere Lasten erfolgreich zu tragen und schützte vor Verletzungen. Das Joch gab auch Zielsicherheit für die Tiere. Durch das Joch wurden sie geführt und geleitet. Wenn die Ochsen aus dem Tritt kamen, konnte das Gespann durch das Joch wieder in die Spur gebracht werden. Also ihr merkt, das Joch ist eigentlich was total Positives. Wenn die Tiere kein Joch gehabt hätten, wäre die Arbeit mega anstrengend, gefährlich. Es einfach nur vorstellen, probieren, Joch einfach nur mit Lederzügeln irgendwie zu leiten. Also sehr für dich herausfordernd, und das Joch, also das wäre total kompliziert. Das würde nicht funktionieren, so viel weiß ich. Also zusammengefasst, ein Joch ist ja eine Weise, wie man eine Last schultert. Jesus nimmt uns nicht aus den Herausforderungen des Lebens hinaus. Also wir sind im Joch. Und wenn du junger Christ bist, dann denkst du vielleicht, hey, ich bin doch jetzt mit Jesus unterwegs. Ich habe immer noch Probleme. Genau, wir sind immer noch im Joch. Aber es ist ein sanftes Joch. Und Jesus will diesen Weg zeigen, mit unseren Lasten umzugehen. Neuen Weg. Und im Joch ist ja dieses erfahrenere Tier, habe ich gerade gesagt, weil das Jüngere sozusagen anleiten soll. Das heißt, Jesus selbst trägt mit uns unsere Lasten. Und das ist für mich eine wunderbare Wahrheit. Nicht irgendjemand, sondern Jesus selbst ist mit dir in einem Joch und trägt die Lasten. Und das Joch soll uns eigentlich in die Nähe von Jesus halten. Also wenn du ein Joch hast, und ich habe mir das in der Vorbereitung mit Bild nicht vorgestellt, ne? Also ich bin hier der eine Ochse und neben mir ist der andere Ochse und ich bin richtig eingejocht, ja, dann bin ich einfach in der Gegenwart von diesem anderen Ochsen, ob ich jetzt will oder nicht. Ne? Und in dem Sinne soll das Joch uns helfen, bei Jesus zu bleiben. Probiert mal Zweierteams zu bilden jetzt. Ja? Wenn ihr euch nicht kennt, sagt kurz Hallo, ist nichts Schlimmes, eine ganz einfache Übung. Ja? Habt ihr alle Zweierteams? Okay. Was ich mir vorgestellt habe, und das ist die einfachste biblische Wahrheit, die es gibt, mach mal die Augen zu. Und jetzt mach die Augen auf und dreh dich um zum Nachbarn. Also, die maximale Entfernung, die ich jetzt sehe, wenn ihr zwei Stühle nebeneinander habt, sind ungefähr, ich weiß nicht, 20 Zentimeter. Das Joch ist dazu da, dich bei Jesus zu halten. Die Frage ist nur, wo du hinguckst. Ich habe mir so vorgestellt, okay, Ochse, Jesus, er ist wirklich da. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist da ist, aber manchmal vergessen wir das. Ne? Ja, er ist wirklich da. Natürlich kann ich. Er ist nicht da. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich muss schon zum anderen Gespann hinschauen, weil Jesus tatsächlich da ist. Und weil Jesus da ist, sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Jesus, du. Okay, ja. Seht ihr alle? Also hier haben wir das Joch. Geht bergauf. Noch weiter. Jesus ist da. Weil das ist das Bild vom Joch. Und weil wir da sind, können wir und sollen wir von Jesus lernen, wie wir die Lasten tragen sollen. In gewissem Sinne, und ihr habt schon das Wort von mir gehört, aber ich mag das, werden wir Azubis von Jesus. Azubis. Wie ein Meister, der arbeitet ja täglich mit seinem Azubi. Mein Bruder war Azubi. Die haben täglich dann zusammengearbeitet. Und Jesus ist mit uns eingejocht. Wir sind seine Azubis und sollen von ihm lernen. Ihm nachahmen werden wir Jesus. Tun, was er tun würde, wenn er an meiner Stelle wäre. Und ich möchte einmal John Mark Comer zitieren. Der Sinn einer Ausbildung bei Jesus besteht darin, dein ganzes Leben nach seinem Vorbild zu gestalten und dabei seine Seele zu erfrischen, den verkrümmten Teil von dir wieder in Form zu bringen, Heilung in den tiefsten Bereichen deines Lebens zu erfahren. Toller Satz. Gibt ein Wort, was mich herausfordert. Ganzes. Dein ganzes Leben. Und ich glaube, es geht um die Lehre und das Leben von Jesus. Und was Jesus wichtig war, sollte dir wichtig sein. Okay, jetzt werde ich mal ehrlich über mein Leben. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wo ich sofort wusste, die waren Jesus wichtig. Gebet, Zeit mit dem Vater, das war ja ganz oben bei Jesus, ne? Okay, wie wichtig ist es in meinem Leben? Wie viel Zeit verbringe ich mit dem Vater? Nicht so kompliziert, oder? Wie entwickelt sich mein Gebetsleben? Ist das seit 10 Jahren auf dem Niveau? Ist okay, aber für Jesus war das wichtig, das Gebetsleben zu entwickeln. Das war für ihn lebenswichtig. Könnte es sein, dass wir keine Ruhe und Frieden in unserem Leben haben, aber manchmal verpassen, uns konsequent, radikal nach ihm auszurichten. Jesus liebte Stille und Einsamkeit. War für ihn scheinbar zentral. Gucke ich mein Leben an. Probiere ich seit dem Sabbat? Fällt mir schwer. Jesus ließ sich dauernd im Alltag vom Heiligen Geist unterbrechen. Bin ich dran. Menschen dienen, okay, Häkchen, das kriege ich meistens ganz gut hin, hoffe ich. Jesus war mit Freunden unterwegs. Habe ich gute Freunde, die mit mir unterwegs sind? Die Definition von Jesus von Erfolg war bahnbrechend. Total simpel. Was ist Erfolg? Den Willen seines Vaters tun. Fertig. Kein Titel, kein Gehalt, keine Karriere, nichts. Also ich sage nichts dagegen, aber es war für Jesus nicht wichtig. Und Jesus hatte immer eine Ewigkeitsperspektive. Er wusste, er ist nur eine bestimmte Zeit hier und eines Tages wird er zum Vater gehen. Also das sind nur ein paar Themen, dann gucke ich die an und merke, okay, ahmt Jesus nach, werde zum Azubi, Klaus. Und dann merke ich, ich bin extrem herausgefordert. Und kann es sein, dass du einfach, gerade wenn du länger so Christ bist, ja, man ist dann irgendwie so Christ, ne? Dass wir uns neu ausrichten müssen auf Jesus. Im Sabbat kam immer wieder das Wort letztes Jahr, dass Gott gesagt hat, back to the basics, Klaus. Was bin ich als Pastor zuallererst? Ein Nachfolger Jesu. Fertig. Ich weiß nicht, welchen Beruf du hast, wo du unterwegs bist, aber zuallererst bist du Nachfolger von Jesus, Punkt. Aus dem heraus entwickelt sich alles andere. Dein ganzes Leben. Okay, wenn wir jetzt sagen, wir sollen dein Leben so radikal auf Jesus ausrichten, dann sollten wir sicher sein, dass er wirklich ein guter Gott ist. Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist der einzige Vers in der ganzen Bibel, wo Jesus über seinen Charakter spricht. Er lobt sich sonst nicht so unbedingt, aber in dem Kontext, wo es darum geht, das Joch auf sich zu nehmen, sagt er, passt auf, ich sag mal, wie ich tief im Inneren, was mich motiviert, wie ich drauf bin, mein Charakter. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Kann auch sanftmütig übersetzen, freundlich. Gerd Meyer schreibt in seinem Kommentar: Als der Demütige will er Jesus nicht niederherrschen, sondern sich dienen und hingeben. An solche Herrschaft, an solches Joch nimmt man gerne auf sich. Und natürlich fällt einem sofort ein anderer Bibelvers ein, weitere Bibelverse, Matthäus 20, 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Warum richten wir unser Leben auf Jesus aus? Gibt ja auch andere coole Vorbilder. Weil es nur einen gibt, der alles für uns gegeben hat. Es sind auch viele gestorben für Freunde, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Jesus nimmt die ganze Last unserer Sünde auf sich. Und deshalb hat er auch das Recht, sage ich mal, zu sagen, lernt von mir, folgt mir nach. Bei Jesus haben Lehre und Leben 100% übereingestimmt. Kommt zu mir nach Hause, ihr werdet relativ kurze Zeit feststellen, bei mir stimmen Lehre und Leben nicht immer 100% überein. Ich probiere es. Jesus ist der Einzige, wo das funktioniert hat. Und das war das Problem auch der Pharisäer. Die haben tolle da Interpretationen vom Gesetz gehabt, aber haben sich selbst nicht dran gehalten. Aber dann gibt es immer wieder Vorbilder in meinem Leben, denen ich begegne. Und letzte Woche war ich in der Gemeinde auf dem Weg und in der Nähe wohnt die älteste Frau in der Gemeinde. War im ersten Gottesdienst da, Lotti. Die ist 99. Und das war für mich wieder so bewegend, mit Lotti zu reden, weil ich genau das in ihr sehe. Also wenn ich dann so mit ihr rede, wir haben ein Stündchen geredet, dann höre ich einfach auch zu. Und dann merkst du, diese 99-Jährige, die liebt Jesus. Sie liebt Jesus zutiefst. Und dann stelle ich fest, sie hat ein Herz für Menschen. Es gab eine Situation, wo ich ihr gesagt habe, möchtest du das wirklich, Lotti? Möchtest du das wirklich? Weil sie was opfern muss. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, ich will das. Bist du sicher, Lotti? Ja, weil Jesus ein Herz für Menschen hat, sagt sie. Jesus liebt Menschen. Und Jesus liebt Menschen mit seinen Ecken und Kanten, jetzt in meiner eigenen Jargon übersetzt. Und da habe ich gemerkt, boah, 99 Jahre, liebt Jesus, möchte anderen Menschen dienen. Wir haben über die Gemeinde gesprochen. Sie hat auch Sachen gesagt, die sie nicht so toll findet. In Respekt, in Liebe. Und da habe ich gemerkt, ja, so möchte ich werden. So möchte ich werden. Ich nenne das stille Helden. Da gibt es ein paar in der Gemeinde, die nicht so auffallen, die ruhig sind. Okay, letzter Aspekt. Was macht das Joch von Jesus so besonders? Matthäus 11, 30, das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es ist genannt ein leichtes Joch, das er mit uns trägt. Mit dem Punkt habe ich ein bisschen gehadert, muss ich zugeben. Ich weiß, wo manche von euch gerade stehen im Leben. Ich weiß, wo Menschen krank sind, wo sie schwer krank sind. Und dann liest du, ein leichtes Joch. Wahrheit? Oder vielleicht doch Lüge, ja? Was meint Jesus damit? Ein leichtes Joch. Und wir müssen wieder ein bisschen eintauchen. Das Wort leicht kommt von dem griechischen Wort Chrestos, was gut passend bedeuten kann. In Palästina wurden Ochsenjoche aus Holz hergestellt. Das Joch wurde sorgfältig angepasst, damit es gut passte und den Hals des geduldigen Tieres nicht verrenkte. Das Joch wurde dem Ochsen auf den Leib geschneidert. Das heißt, Jesus kennt dich so gut, dass er auch weiß, wie viele Lasten kannst du tragen? Was ist möglich und was nicht? Dass er sagt, er wird dich nicht überfordern. Er wird dich nicht überfordern. Aber ich glaube, der wesentlich größere Punkt, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, ist, dass Jesus sagt, in dem Joch, und deshalb ist es leicht, bin ich da und ich möchte den größeren Teil tragen. Und das möchte ich jedem zusprechen, der gerade in einer schwierigen Situation ist. Jesus ist da. Er wird dich nicht überfordern und er wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Und ich will dir zusprechen, er ist da. Auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht siehst, weil du irgendwie abgelenkt bist, er ist da. Und im Abendmahl wollen wir genau das gleich auch praktisch machen. Wirklich zu Gott gehen. Nach dem Abendmahl haben wir noch Lobpreis, eine Segnung. Und ich möchte besonders die ermutigen, zu segnen zu kommen, die herausgefordert sind, die vielleicht sagen, für mich ist echt herausfordernd, Klaus. Das höre ich alles, dann wollen wir beten, dass Gott einfach dir dient, weil Worte kommen irgendwann auch an ihre Grenzen. Aber dann glaube ich, dass Gott dir heute Abend, heute Mittag, nicht heute Abend, begegnen wird. Okay, ich komme zum Ende. Ich fand den Text so toll, ich greife ihn nächste Woche nochmal auf und werde einen Aspekt, den ich jetzt nicht so betont habe, dann aufgreifen. Aber Sneak Preview, ich gebe euch ein paar Fragen mit. Das ist ja eine nette Sache, wenn ich weiß, ihr kommt nächste Woche hoffentlich wieder. Was Jesus auch sagt, indem er sagt, nehmt mein Joch auf euch, dass jeder ein Joch trägt. Das heißt, ich gehe davon aus, es gibt keinen Mensch, der kein Joch trägt, weil jeder sich an irgendwas, an irgendwem ausrichtet. Und so die Frage, wonach du dich ausrichtest. Jetzt weiß ich, viele von euch sind nette Christen. Wenn ich euch jetzt diese Fragen stelle, wie, ja, Häkchen, 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 dann denkt an die paar Punkte, die ich vorhin genannt habe, ja? Wo ich von meinem Leben so gesagt habe, pff. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einfach ein bisschen Zeit nehmt, zur Ruhe kommt, betet, dann folgende vier Fragen stellt. Was zieht mich? Total ehrlich, was zieht dich? Wonach richte ich oder wonach richtest du dein Leben aus? Und das ist nicht so einfach, also für mich auch nicht. Die schnelle Antwort ist Jesus. Die Antwort danach ist, wir kennen ja den Kompass, der richtet sich im Norden aus. Also gleiche Frage, anders formuliert, was ist dein Norden? Was ist dein Norden? Und geh mal tiefer in deine Seele rein. Was ist dein Norden? Oder nochmal anders formuliert, von wem lerne ich eigentlich? Du kannst von vielen Personen Dingen lernen. Und ich habe was Neues kreiert und empfunden, das ist jetzt nicht biblisch, ja? Dass jetzt Christen manchmal, wir sind im Joch mit Jesus und dann ziehen wir jemanden rein ins Joch. Ein Gedanken, eine Person, eine Idee. Und wenn du in ein Joch noch ein Tier, sag ich mal, reinziehst, Chaos, funktioniert nicht. Und könnte sein, dass manche Herausforderungen im Leben wir haben, weil wir Dinge sozusagen in unser Joch reinziehen, und das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eine halbe Stunde, Stunde in der Woche nehmt, darüber nachzudenken, dann greife ich das in der Predigt auf. Wenn du verheiratet bist oder einen guten Freund, Freundin hast, kannst du einfach mal fragen, wie siehst du denn mein Leben? Was denkst du, wonach ich mich ausrichte? Ich glaube, wenn deine Freunde, Freundinnen ehrlich sind, kann das eine total spannende Frage sein.